Ein genialer Einfall. Ich erzählte Philipp nichts vom Hirten, wenigstens nicht den Schluss meines Erlebnisses, denn ich fürchtete, er könnte lachen und die Sache komisch finden. Und das hätte ich nicht gemocht. Außerdem hatte ich das Erlebte am nächsten Tag schon fast vergessen, weil ich einen meiner genialen Einfälle hatte. Und wenn ich einen solchen hatte, konnte ich an nichts anderes denken, bevor ich ihn ausgeführt hatte. Die Sache ging so zu. Philipp humpelte an diesem Morgen im Garten herum, weil er noch nicht imstande war, bis zum Wald zu gehen. Wir hatten alle unsere gewohnten Spiele gespielt und lagen nun unter einem Apfelbaum und fragten uns, was wir sonst noch unternehmen könnten. Da uns nichts Rechtes einfallen wollte, lagen wir einfach da und schwatzten, und Philipp fing wieder einmal an, von seinem Album zu sprechen. »Weißt du, es wird immer dicker«, versicherte er mir, »und es ist nur so angefüllt mit wichtigen Angaben über die Vögel. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist ein Fotoapparat, um Bilder zu knipsen, und den werde ich noch jahrelang nicht kriegen. Denk doch nur«, fuhr er traumverloren fort, »was für ein wunderschönes Bild das Eulenjunge abgegeben hätte, als es uns auf der Hand saß. Und die Meisen, die alle in einer Reihe auf dem Weißdornbusch hockten.« »Macht nichts«, tröstete ich ihn, »wir haben ja schon ein wenig mehr Geld als das letzte Mal, als wir es zählten. Es geht also vorwärts.« »Aber so langsam«, seufzte Philipp. »Bald werde ich beinahe erwachsen sein, und dann schickt man mich in ein Schulinternat, und dann habe ich keine Zeit mehr zum Fotografieren.« »Wenn mir Tante Margret nur erlauben wollte, in meiner Freizeit als Ausläufer etwas zu verdienen.« Ich unterbrach diese Gedankengänge dadurch, dass ich mich plötzlich auf Philipp stürzte und ihm heftig auf den Rücken trommelte. »Phil«, rief ich, »Phil, ich habe eine ganz fantastische Idee.« »Was denn?« fragte er zweifelnd. Meine guten Ideen waren ihm ein bisschen verdächtig. Sie nahmen gar oft einen schlimmen Verlauf und endeten mit Strafe. »Es ist diesmal wirklich eine gute Idee, Philipp«, versicherte ich, »und Tante Margret könnte unmöglich dahinter kommen. Wir wollen Blumen suchen und sie verkaufen, wie Terrys Mutter. So werden wir haufenweise Geld verdienen. Sag doch ja, Phil, sag ja.« Philipp kam die Sache immer noch äußerst zweifelhaft vor. »Terrys Mutter hätte das aber nicht gern«, warf er ein. »Wenn die Leute unsere Blumen kaufen, nehmen sie die ihrigen nicht mehr, noch obendrein, und dann verdient sie weniger.« »Wir gehen nicht an die gleichen Plätze«, sagte ich. »Sie verkauft ihre Blumen doch auf der Straße in der Stadt.« »Wir klopfen an die Hintertüren der Häuser und wir verkleiden uns, damit wir wie Zigeuner aussehen.« Philipps Augen sprühten. Meine Idee hatte eingeschlagen. Ich hatte wohl gewusst, dass sie es früher oder später tun würde. »Lass uns zu den großen Häusern am Hügel oben gehen«, sagte er, »die mit den großen eisernen Toren und den breiten Zufahrten. Wir ziehen unsere ältesten Kleider an, verschmieren uns das Gesicht ein wenig und tragen unsere dreckigsten Schuhe. Dann sehen wir die wie Zigeunerkinder aus. Du bindest dir die Haare in das rote Kopftuch. Wir werden massenhaft Geld verdienen. Komm, wir ziehen bald los.« Ich führte meine Pläne immer gern sofort aus und sprang darum augenblicklich auf. Da kam mir Philipps Fuß in den Sinn und ich versuchte, meine Ungeduld zu meistern. »Du wirst doch morgen gehen können, nicht wahr?« bettelte ich. »Zwar, wenn es nicht ginge, wäre ein bisschen Hinken auch ganz nützlich. Die Leute hätten dann Erbarmen mit dir. Wir könnten sagen, hab Mitleid mit dem armen, lahmen Bettler, und einen Hut hinhalten, und du könntest ein großes, weißes Taschentuch um dein Fußgelenk binden und reinschauen, als ob es dir weh täte. Nur nicht allzu sehr, sonst müsste ich lachen.« Der bloße Gedanke brachte mich derart zum Lachen, dass ich vor lauter Wonne im Gras herumkugelte. Am folgenden Tag ging es Philipps Fußgelenk viel besser. Wir machten uns früh aus dem Staub und steuerten mit einem großen Marktkorb dem Walde zu. Wir beabsichtigten, den ganzen Vormittag Blumen zu pflücken und sie nachmittags zu verkaufen. Wir hatten keinen Begriff von den Preisen, was uns ziemlich beunruhigte, aber wir hofften zuversichtlich das Beste. »Wo gehen wir hin?«, fragte ich Philipp, als wir die Wiese erreichten. Zum Sumpf in der Mulde unten, erwiderte er. Wir wollen eine Menge Schlüsselblumen sammeln. Es gibt noch späte Dotterblumen und der Baldrian ist am Aufgehen. Vielleicht finde ich auch einige Orchideen, die wir zwischen die Schlüsselblumen stecken können. Die Farben passen gut zusammen. Wir können auch ein paar Zweige von wilden Kirschblüten schneiden, ergänzte ich. Und ich will kleine Sträuße Sauerklee und Veilchen sammeln für winzige Vasen. Die können wir billig verkaufen an Leute, die keine großen Sträuße wollen. Oh, Phil, wie lustig wird das werden!« Ich hüpfte den steilen Weg hinunter, der zur Sumpfwiese führte, und lief beinahe in einen tief herabhängenden Ast voller Kirschblüten hinein, der quer über den Weg hing. Ich hielt an, um einige Zweige abzubrechen, und Philipp holte mich ein. Aber er half mir nicht, sondern stand einfach still und staunte über die reine weiße Pracht. »Ist das nicht wunderschön?« kam es aus ihm heraus. »Dort oben sieht's aus wie hinweggewehter Schnee.« »Ja«, antwortete ich gleichgültig, »hilf mir pflücken, ich schaffe es nicht allein.« »Es ist nicht schade, dass diese Pracht nicht anhält?« fuhr Philipp fort, ohne auf mich zu achten. »In ein paar Tagen wird alles abgefallen sein, und die Blütenblätter werden darin braun und hässlich am Boden liegen. Im Grunde bleibt doch nichts Schönes lang bestehen.« »Nachher wird es wilde Kirschen geben«, antwortete ich ungerührt. »Hör auf, da hinaufzuglotzen, Phil. Es ist dumm, über solche Dinge nachzugrübeln. Mach vorwärts und pflücke Blumen.« Phil bückte sich willig und begann, große dunkelblaue Veilchen zu sammeln. Aber sein Ausdruck blieb ernst. Ich ging ziemlich verdrießlich weiter, denn ich sah Philipp nicht gern in solch melancholischer Stimmung. Aber obwohl ich sie zu vergessen suchte, tönten mir seine letzten Worte in den Ohren fort. Im Grunde bleibt doch nichts Schönes lang bestehen. Er hatte ganz recht. All die hässlichen Dinge wie Wutanfälle und Scherereien mit Tante Margret kehrten immer wieder, und man konnte sie nicht loswerden. Eine Zeit lang hörten sie vielleicht auf, aber man wusste, sie würden immer wieder da sein. Die schönen Dinge dagegen, wie Ferien und Blüten und Sonnenuntergänge und singende Vögel, vergingen oder starben und ließen einen traurig zurück. Gewiss kamen andere schöne Dinge und nahmen ihren Platz ein, aber sie trösteten einen nicht über jene hinweg, die vergangen waren. »Aber auch gar nichts«, sagte ich laut zu Philipp, der mich eingeholt hatte. »Was gar nichts?« fragte mein Bruder. Er hatte einen Eichelhäher erblickt und darüber alles Übrige vergessen. »Schönes«, erklärte ich ziemlich undeutlich. »Ach so«, sagte Philipp, »aber das macht doch nichts. Es kommt ja immer wieder etwas Neues. Eichelhäher bauen ihre Nester gewöhnlich tief. Halte drum deine Augen offen.« Da er mir noch nichts vom Eichelhäher gesagt hatte, konnte ich nicht einsehen, was er damit zu tun haben sollte. Doch ich war an meines Bruders einspurigen Sinn gewohnt und sagte nichts mehr. Wir hatten den Sumpf ohnehin beinahe erreicht und wandten deshalb unsere Aufmerksamkeit den Blumen zu. Den ganzen Morgen verbrachten wir mit emsigen Pflücken und der Marktkorb füllte sich. Da lagen Sträußchen von goldenen Schlüsselblumen mit leuchtend roten Orchideen und weißem Waldmeister vermischt. Das strahlende Gelb der Butterblumen dämpften wir mit Bärenklau und steckten Baldrian und feine Gräser zwischen die Dotterblumen. Die Kirschblüten ließen wir allein, denn wir fühlten, dass ihr vollkommenes Weiß unvermischt am schönsten wirkte. Ich trug sie gesondert nach Hause, während Philipp den Korb schleppte. Wir versteckten unsere Schätze im Obstgarten und gingen zum Mittagessen, innerlich vor Aufregung zappelnd, doch äußerlich ganz gelassen. Philipp verschlang sein Mittagessen mit ungeheurer Geschwindigkeit, so dass Tante Margret ihn mehrmals scharf anblickte. Unsere Eile, wegzukommen, kam ihr verdächtig vor. »Philipp«, sagte sie ziemlich streng, »ich glaube, du solltest deinen Fuß heute Nachmittag ruhen lassen. Du bist am Vormittag genug herumgelaufen.« Philipp schaute mit gekränkten blauen Augen zu ihr auf. »Aber Tante«, beruhigte er sie mit der höflichsten Stimme, deren er fähig war, »ich habe fast den ganzen Morgen stillgestanden. Ich bin bloß zum Sumpf gegangen, wo ich geblieben bin und ein paar Blumen gepflückt habe. Ich finde außerdem«, fügte er ernsthaft hinzu, dass Übung dem Fuß gut tut. Er wird dadurch weniger steif. Offen gestanden hatte ich mir vorgenommen, ihn heute Nachmittag so viel wie möglich zu bewegen. Und Philipp setzte sich durch, wie er es bei meiner Tante immer tat. »Nun gut«, lenkte sie ein. »Aber übermüde den Fuß nicht und bleib mir von jenem Sumpf weg. Es ist eine wahre Schande, wie die Schuhe deiner Schwester aussehen.« Philipp schaute meine Schuhe an und seufzte. Er hatte natürlich daran gedacht, die seinen zu wechseln, bevor sie Tante Margret unter die Augen kamen. Ich hatte es wie üblich vergessen. Wie angenehm wäre das Leben, dachte ich mit einiger Bitterkeit, wenn ich mit Philipps Charakter zur Welt gekommen wäre. Tante Margret begab sich nach dem Mittagessen in die Küche, um abzuwaschen. Sie bat mich nicht, ihr zu helfen, und selbstverständlich bot ich ihr meine Hilfe nicht an. Ich hatte immer eine Menge Ausreden und Entschuldigungen, wenn man meine Mithilfe wünschte, und heute war meine Tante ziemlich müde. Deshalb ließ sie mich laufen. Sobald die Tür ins Schloss gefallen war, schoss ich die Treppe hinauf. Ich fuhr mir kreuz und quer durch die Haare, bis sie mir wirr über die Schultern herabhingen. Dann band ich mir dasselbe indische Taschentuch, das Mutter mir gesandt hatte, um den Kopf und zog eine schmutzige Schürze an. Meine erdigen Schuhe brauchten kein Aufbessern. Ich sah aus wie eine richtige kleine Landstreicherin. Philipp in seiner Vogelnest-Sucherjacke und hohen Stiefeln war ein passender Gefährte für mich. »Lass uns nur Tante Margret nicht sehen«, flüsterte er warnend, als wir zur Tür hinaufschlürften. »Sie würde vor Schreck umfallen. Wir machen uns lieber durch die Hecke davon.« Wir erklommen ziemlich mühsam die Anhöhe, auf der die vornehmen Häuser standen, denn der Tag war heiß und der Korb schwer. Auch tat Philipps Fußgelenk ordentlich weh, was er aber durchaus nicht zugeben wollte. Was uns hingegen bedrückte, war der Umstand, dass unsere Blumen die Köpfe so traurig hängen ließen. Natürlich hätten wir sie eine Nacht ins Wasser stellen sollen, aber wir waren zu ungeduldig gewesen, um bis zum nächsten Tag zu warten. Als wir dann tatsächlich vor dem ersten eisernen Doppeltor standen, hatten wir es trotz unserer Ungeduld nicht eilig einzutreten. »Was willst du sagen?« fragte Philipp ziemlich nervös. »Ich?« antwortete ich entrüstet. »Ich werde überhaupt nichts sagen. Du hast zu reden, du kannst doch sowas viel besser als ich.« »Schon gut«, sagte Philipp beschwichtigend. »Vielleicht brauchen wir gar nichts zu sagen. Vielleicht kommt die Person, die hier wohnt, zur Tür und ruft aus. Was für schöne Blumen! Ich nehme gleich zwei Sträuße. Dann lächeln wir einfach und reichen sie ihr. Und sie gibt uns das Geld und wir gehen weg.« Diese erfreuliche Aussicht machte uns um vieles munterer und wir gingen rascher voran bis zur Stelle, wo der Weg sich teilte. Der Weg zur Linken führte vorn herum zwischen prächtigen Rasenflächen, Blumenbeeten und Zedern durch. Der Weg zur Rechten führte hinters Haus. »Gehen wir vorn oder hinten hinein?«, fragte ich. »Ich glaube hinten«, sagte Philipp. »Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Zigeuner sind.« Als wir die Klingel an der Hintertür zogen, fuhren wir beide zusammen. Wir hatten kaum Zeit, uns zu fassen, da wurde die Tür schon aufgerissen und ein Dienstmädchen erschien. Es war ein sehr vornehmes Dienstmädchen mit gefärbten Dauerwellen und es war in einen starken Duft von Parfüm eingehüllt. »Was wollt ihr?«, fragte sie kurz. Es geschah alles so plötzlich, dass wir beide ganz überrumpelt waren und einander bloß ansehen konnten. Einen Augenblick herrschte Stillschweigen. Dann packte mich ein heftiges Verlangen, laut herauszulachen. Ich konnte nicht sprechen. Mit bebenden Schultern wandte ich mich von Philipp ab, doch nicht ohne vorher bemerkt zu haben, dass es ihm nicht besser ging als mir. Er riss ein Taschentuch hervor und tat, als ob er niesen müsste. Aber das Ergebnis war eine Art Kreuzung zwischen Grunzen und Brüllen, was die ärgste Wirkung auf mich hatte. Die Tränen rannten mir über die Wangen herunter und ich drehte dem Dienstmädchen vollends den Rücken zu. »Was wollt ihr?«, fragte sie nochmals. Diesmal tönte es regelrecht zornig, so dass Philipp sich zusammenriß und mit schwankender Stimme Auskunft gab. »Möchten Sie einige Blumen kaufen?«, hauchte er. »Du liebe Zeit, nein«, rief das Mädchen aus, »wozu in aller Welt sollten wir Blumen kaufen? Habt ihr die Anlagen nicht gesehen? Die Dame hat mehr Blumen, als sie je brauchen kann. Außerdem sind eure Blumen ja ganz verwelkt.« »Oh, im Wasser werden sie sich rasch erholen«, begann ich. Aber sie hatte uns bereits die Tür vor der Nase zugeschlagen und wir blieben kichernd auf der Treppe stehen. Ich wischte mir die Augen mit einem Schürzenzipfel, weil ich mein Taschentuch vergessen hatte, und wir traten den Rückzug an. Beete voller Maiglöckchen und Goldlack, die wir vor lauter Aufregung auf dem Hinweg nicht beachtet hatten, säumten den Weg zu beiden Seiten. Wir aber brachen immer wieder in lautes Gelächter aus. Wir waren zu belustigt, um enttäuscht zu sein. Das Mädchen war trotz allem ein köstlicher Anblick gewesen, mit seinen feuerroten Lippen und der merkwürdigen Frisur. Beim nächsten Haus würden wir bestimmt mehr Glück haben. Da standen wir auch schon davor. Es sah bedeutend weniger großartig aus, der Garten war kleiner und man konnte die Haustür von der Straße her sehen. Wir blieben einen Augenblick stehen, um die Anschrift am Gartentor zu lesen. Da stand in großen, dicken Buchstaben: Betteln und Hausieren verboten. »Was ist das? Kolportieren?«, fragte ich. »Ich weiß nicht recht«, antwortete Philipp. »Vielleicht sind Händler gemeint, die Kohl verkaufen wollen.« »Auf alle Fälle geht es nichts uns an, drum kommt nur.« Wie Leute, die wissen, was sie wollen, schritten wir den Weg hinauf den Korb zwischen uns. »Was auch geschieht, diesmal dürfen wir nicht lachen«, befahl Philipp. »Wir wollen einander überhaupt nicht ansehen, sondern beide einfach drauf losreden, dann wird es schon gut kommen.« »Und wir wollen an die vordere Tür gehen, weil die Herren und Damen vielleicht netter sind als die Dienstmädchen.« Wir erklommen eine steinerne Treppe und ich zog den Glockenstrang energischer, als ich im Grunde wollte. Es tönte so laut, dass Philipp sich die Ohren zuhielt und ganz bleich wurde. Es schien furchtbar, an einem so ruhigen Nachmittag solch einen Lärm zu machen. Wir warfen uns gegenseitig einen verzweifelten Blick zu und in diesem Augenblick ging die Tür auf. Eine ältere Dame mit einem Zwicker und einem steifen Rücken stand auf der Schwelle und sah auf uns herab, als ob sie uns nicht besonders gern hätte. Wir waren so fest entschlossen, diesmal keine ungeschickten Pausen aufkommen zu lassen, dass wir beide gleichzeitig zu sprechen begannen, und zwar recht laut und rasch. »Wir haben Blumen gepflückt«, verkündete Philipp, »und wir haben gedacht, Sie würden gern einige kaufen«, behauptete ich. »Sie kosten nur wenig«, sagte Philipp, »Sie können uns geben, so viel Sie wollen«, fügte ich hinzu. »Sie sehen ein bisschen welk aus«, bedauerte Philipp, »aber Sie werden sich sicher erholen, wenn Sie sie ins Wasser stellen«, ergänzte ich, »weil Sie eigentlich ganz frisch sind«, stellte Philipp fest. »Wir haben sie nämlich erst heute Morgen gepflückt«, erklärte ich. Während dieses erstaunliche Redeschwalls blieb der Blick der alten Dame mit entrüsteter Verwunderung auf uns haften. Sie schenkte dem verwelkten Strauß, den ich ihr fieberhaft in die Hand zu schieben suchte, keine Beachtung und fragte nur in eisigem Ton: »Hört einmal, Kinder, habt ihr die Aufschrift am Gartentor nicht gelesen?« »Doch«, gab Philipp etwas verwirrt zu, »aber ich bin kein Kohlverkäufer.«
»Und ich bin ganz sicher kein Bettler«, fügte ich ziemlich schnippisch hinzu. »Kinder«, fuhr die alte Dame mit schrecklicher Stimme fort, »wenn ihr zu klein seid, um eure Muttersprache zu verstehen, so seid ihr ganz bestimmt auch zu klein für eine solche Beschäftigung. Geht heim zu eurer Mutter.« Und zum zweiten Mal am selben Tag wurde uns die Tür vor der Nase zugeschlagen. Wir blieben verdutzt auf der Treppe stehen. Philipp war entmutigt und schlug vor, nach Hause zu gehen, doch ich hatte mehr Ausdauer und drängte ihn weiter. »Lass es uns nochmals versuchen«, flehte ich, »Sie können doch nicht alle so garstig sein.« »Schau, am nächsten Tor steht nichts von Kolportieren, dort können wir ruhig hinein.« »Am ersten stand auch nichts«, murmelte Philipp, aber er folgte mir die Allee hinauf. An einer Seite war ein wunderschöner Felsengarten angelegt. Ich ging einige Schritte voraus, da fiel mir auf einmal eine Gruppe leuchtender Enziane auf, die sich aus einer Spalte hervordrängten. Nie zuvor hatte ich solch ein himmlisches Blau gesehen. Im nächsten Augenblick kauerte ich mitten auf dem Weg, um die Enziane eingehender zu betrachten. Gleichzeitig sah Philipp, der hinter mir herstapfte, wie eine Lerche sich himmelwärts schwang und regungslos in der Luft schwebte. Er warf den Kopf in den Nacken, schritt weiter und vergaß alles um sich her. Und natürlich stolperte er Kopf voran über mich. Er klammerte sich an mich, so dass ich umfiel und meine Beine wild in der Luft herumzappelten. Der Korb fiel um und die Blumen flogen in alle Richtungen. Dazu schrien wir beide grellend auf. In diesem Augenblick bog ein Herr um die Ecke und stolperte beinahe über uns. »Was in aller Welt?« fing er an, doch da hatten wir uns voneinander gelöst und richteten uns auf. »Tut mir leid«, sagte Philipp und rieb sich dabei die Nase. »Du bist über mich gefallen«, entrüstete ich mich. »Du hättest dich halt nicht so niederkauern sollen«, wehrte sich Philipp. »Und du hättest die Nase nicht in die Luft stecken sollen«, stritt ich. »Ach, weißt du, ich beobachte doch eine Lerche«, erklärte mein Bruder in seiner friedfertigen Art, »und horch, jetzt kann ich sie hören.« Er saß mitten auf dem Wege und lauschte mit verklärtem Gesicht, die Hände fest ineinander verschlungen. Er hatte die Gegenwart des großgewachsenen Fremden völlig vergessen, der ihn mit äußerstem Erstaunen betrachtete. »Interessieren dich die Vögel?«, fragte der Herr plötzlich. »Sie interessieren mich kolossal«, antwortete Philipp, der aus seinem Traum erwachte und ernste blaue Augen auf den Fragensteller richtete. »Sie auch?« »Sehr«, antwortete der Herr trocken, »in meinem Garten nisten alle möglichen Vögel. Ich werde euch einige zeigen, es sei denn, dass du mit deiner Schwester den ganzen Nachmittag mitten auf dem Weg sitzen bleiben willst.« Philipp sprang auf die Füße und ging mit dem Herrn davon. Ich las die Blumen auf und folgte ihnen. Sie waren bereits in ein Gespräch über Goldhähnchen vertieft. Wir verbrachten eine sehr vergnügte halbe Stunde. Philipp war im siebten Himmel. Dann, als wir durch den ganzen Garten geschweift waren, nahm uns der Herr auf die Veranda und schenkte jedem von uns ein Glas Limonade ein. Während wir tranken, fragte er plötzlich, »Nun sagt mir aber, warum seid ihr hierher gekommen?« Philipp hatte unsere eigentliche Aufgabe vollständig vergessen und schaute einen Augenblick ganz verblüfft rein. Ich antwortete deshalb an seiner Stelle und hielt den Korb hin. »Wir sind gekommen, um Blumen zu verkaufen, aber wir sind umgefallen. Möchten Sie gern etwas kaufen?« Er suchte sich drei Büschel welker Schlüsselblumen aus. »Verdient ihr euer Leben auf diese Weise?« erkundigte er sich mit ernster Miene. »Oh nein«, erwiderte ich, »eigentlich nicht. Wir möchten aber für einen ganz bestimmten Zweck Geld verdienen. Deshalb haben wir gedacht, wir könnten vielleicht Blumen verkaufen, aber niemand scheint sie zu wollen.« »Dummes Zeug«, sagte der Herr, »Schlüsselblumen sind meine Lieblingsblumen. Ein Duft wie dieser ist doch unbezahlbar.« Und damit drückte er mir ein 5-Franken-Stück in die Hand. Philipp wurde feuerrot. Er legte dem Herrn die Hand auf den Arm und sagte beteuernd, »Wir möchten sie Ihnen gerne geben. Sie haben uns einen so herrlichen Nachmittag geschenkt und wir fühlen uns Ihnen sehr zu Dank verpflichtet.« Die letzten Worte kamen ganz überstürzt heraus, als ob Philipp eine Rede abzulesen hätte. Ich bemerkte ein belustigtes Aufleuchten in den Augen unseres Gastgebers, aber er sagte ernsthaft, »Es ist nicht der Rede wert. Es war mir eine Freude, euch kennenzulernen. Und ich wünschte, dass deine Schwester das Geldstück behält. Du hast für ein Kind deines Alters außergewöhnliche Vogelkenntnisse und es wird mich freuen, wenn ihr gelegentlich wiederkommt.« Ich schob das Geldstück schleunigst in die Tasche, denn ich war in der größten Angst, der Herr könnte Philipp beim Wort nehmen. Aber er tat es nicht. Er geleitete uns ans Tor und wir reichten ihm die Hand und bedankten uns. Dann schritt er die Allee hinauf und wir standen wieder einmal auf der Straße. »Komm, wir gehen nach Hause«, sagte Philipp. »Mir kann's recht sein«, willigte ich ein. 5 Franken sind nicht schlecht für den ersten Tag und morgen versuchen wir es weiter.« Doch Philipp gab keine Antwort. In einem glücklichen Traum befangen, bewegte er sich die Straße hinunter. Er war im Paradies gewesen.